Herzlich willkommen zur Senderei Spiritualität. Es grüßt Sie Ines Schröder. Unser Thema heute: Elias, Gott spricht in der Stille. Und dazu eingeladen haben wir Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Grüß Gott, Pfarrer May.
Ja, grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Ja, Gott spricht in der Stille, so unser Thema. Da fragt sich auch, wie spreche ich denn mit Gott? Mit Gott sprechen im Gebet, das heißt ja nicht nur reden, sondern auch hören. Denn Gott sagt uns in der Bibel: Höre Israel, so spricht er uns als sein Volk an, seinen Auftrag sozusagen an uns. Dann stellt sich natürlich die Frage: Habe ich Gott schon einmal gehört oder bete ich immer mal und habe eigentlich den Eindruck, eigentlich kommt so gar nicht wirklich eine Antwort von Gott? Vielleicht ist das zum Thema passend eine Frage, die unsere Zuhörer heute beschäftigt. Oder dann wäre an Sie, Pfarrer May, auch die Frage: Wenn jemand Gott nicht hören kann, woran kann das liegen? Gibt es da bestimmte Voraussetzungen, dass ich Gott hören kann? Oder spricht er die ganze Zeit zu mir, aber meine Ohren sind verschlossen? Das gibt es ja auch. Oder ich höre ihn nicht mehr und habe das Gefühl, was ist nur los? Muss ich jetzt was an meinem Gebet ändern? Was ist an mir, dass ich Gott hören kann? Wie spricht Gott zu mir persönlich?
Oh ja, wunderbare Fragen. Und ich wünsche mir, dass wirklich alle Fragen beantwortet werden können heute Nachmittag. Denn das ist ja das Leben. Das Gebet ist ja das Leben. Das ist wie das Atemholen für die Lunge. Denn der Sauerstoff, den ich aus der Luft rausziehe, guck mal, wie der sich verändert. Ich nehme ihn dann in die Lunge auf und die Lunge verarbeitet den und gibt ihn in jedes Blutkörperchen und die Blutbahn geht durch jede Zelle des Leibes und gibt damit dem ganzen Leib Kraft, sodass der ganze Leib das tun kann, was er eben tut, im Arbeiten oder halt was auch immer. Und so ist es mit der Seele auch. Ich vergleiche das oft mit den Sichtbaren, was in der sichtbaren Welt, mit der stofflichen Welt, dass man das vergleichen kann mit dem Unsichtbaren, mit der übernatürlichen Welt. Denn das ist dieses Atemholen der Seele, dieses ganz einfach nur Atmen, das Atmen. Und da gibt es tatsächlich eben ganz, ganz viele verschiedene Blicke, eine Situation. Es ist praktisch wie ein Bild. Aber unser Leben ist ja ein Film. Wir sind ja kein Album, sondern es ist ja in der Bewegung und ständig. Und wenn ich jetzt sage, jetzt höre ich gerade Gott gar nicht, dann kann das sogar sein. Nein, das ist aber, und wir klagen uns dann direkt an, ja, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Nein, wir müssen von diesen Kategorien raus, dann wieder was falsch gemacht. Was habe ich denn wieder gemacht? Nein, wenn ich zum Beispiel mal am Arbeiten bin und bin so kräftig am Arbeiten, meinetwegen am Garten, am Umgraben oder jetzt im Sommer bei der Ernte, und bin dann am Ernten und bin dann so außer Atem, dass ich fast keine Luft mehr bekomme. Da denke ich, was habe ich denn falsch gemacht? Nein, sie haben nichts falsch gemacht, sondern sie haben nur richtig mächtig sich angestrengt. Nein, dann ist das ja nichts Böses, sondern dann ist es quasi, es gibt Situationen, dann ist das so. Darüber hinaus gibt es aber auch tatsächlich fürs geistliche Leben wirklich was zum Lernen, auch im Sinne von einmal eins oder das große einmal eins, so auch wirklich Begrifflichkeiten, ne? Dieses, dass ich wirklich auch da vom Wissen ausgehen kann. Und dann gibt es ein Buch, was ich immer empfehle, das ist für mich das Wertvollste für das ganze geistliche Leben. Das ist vom Pater Maria Eugen Grialou. Der war Karmelpater, also heute vom heiligen Elias. Ne, die haben heute ihr Hochfest, der heilige Elias. Und das Buch heißt Ich will Gott schauen. Ich will Gott schauen. Das ist ein Wort von der großen Therese, die eben halt Karmel-Schwester war. Und da geht es mir nämlich darum, dass ich wirklich auch weiß, wirklich auch lernen kann, dass es eben so wie ich eben erklärt habe, mit diesem Körperlichen, das übertragen aufs Geistliche, dass es da Sachen gibt, die kann ich echt lernen. Was ist Kontemplation? Was ist das betrachtende Gebet? Das ist das beschauliche Gebet. Nein, dass ich eben auch weiß, ja, das, was ich gerade empfinde, dass ich jetzt Gott nicht höre, ist gut. Oder, dass ich Gott jetzt nicht höre, ist jetzt sogar selbstverständlich, weil ich zum Beispiel so von meinen Emotionen eingefangen bin, dass ich traurig bin. Dann bin ich so in dieser Traurigkeit gefangen, dass ich quasi Gott nicht mehr hören kann. Nein, das ist dann wiederum keine Sünde, sondern ich muss lernen, damit umzugehen. Dass die Traurigkeit muss dann wieder rauskommen, damit ich wieder zur Stille komme, damit ich wieder zu mir selber komme und damit ich dann quasi wieder zu Gott selbst komme. Also, dann merken Sie, spüren Sie, das ist also eine ganze Menge, das sind 100.000 Blicke, die man dann eben haben kann und die aber quasi hinein umfangen sind durch den einen Blick der Liebe des Vaters. Und dann kann man sich für jeden Blick Zeit nehmen und tatsächlich jeden Blick buchstäblich auflösen, indem ich es in den Vater hineintrage. Jo, soweit für die erste Frage.
Genau. Ja, und beim Thema heißt es ja auch nicht nur Gott spricht, sondern, also da heißt es ja eigentlich schon Gott spricht. Das heißt, wenn ich Gott hören möchte, dann kann ich das auf jeden Fall tun, nämlich zum Beispiel, indem ich meine Emotionen, die mich fangen, einfach lernen, damit umzugehen.
Genau.
Oder je nachdem einfach diese verstopften Ohren, die auch, weiß nicht, aber vielleicht gibt es auch noch andere Dinge, die jetzt einfach im Wege stehen, dass ich Gott nicht hören kann. Also ich kann da schon bestimmte Sachen tun, dass ich Gott hören kann. Also er spricht auf jeden Fall zu mir und er möchte auch eine Beziehung zu mir.
Genau.
Und hier steht auch, er spricht in der Stille. Das heißt, diese Kontemplation, von der Sie sprachen, die ist ganz wichtig zu lernen. Und hier ist noch ein einziger Punkt in unserem Thema, nämlich Elias. Das heißt, Gott gibt uns da auch eine ganz bestimmte Bibelstelle, ein ganz bestimmtes Beispiel in der Bibel, wo er uns zeigt, wie er zu uns sprechen kann.
Genau.
Ja, vielleicht. Ja,
dieses leise, sanfte Säuseln, ne, was Sie da gerade ansprechen.
Mhm.
Genau. Denn Gott ist nicht im Feuer, ne, nicht im Erdbeben, ne, sondern er ist in der, ich habe da meine helle Freude dran, es gibt im Altfranzösischen, das hat mir mal eine Schwester von den Kartäuserschwestern gesagt, dann heißt es in der deutschen Übersetzung, für diese altfranzösische Übersetzung, die Stimme der absolut leisen Stille. Die Stimme der Stille. Wie die Stimme der Stille? Wie kann denn die Stille sprechen? Und darum geht es. Das ist dieses, wirklich, dass wir eben, eigentlich heißt das nichts anderes, ich muss in meinem Herzen in den Frieden kommen, in die Ruhe kommen. Ich muss in die Gelassenheit kommen, in die Geborgenheit kommen. Ich muss in den tiefsten Raum meines Herzens mich sinken lassen, wie Pater Alfred Delp das sagt, an den Brunnenpunkt, aus dem Gott hervortritt. Und dann geht es wirklich um die Gotteseinheit inwendig in meinem Herzen. Ich muss quasi mein Denken lassen. Es geht mir nicht darum, dass ich eben beim Beten mir vorstelle, dass Gott zu mir spricht, sondern ich wünsche mir, ich ersehne mir, dass wir alle wissen, dass wir erfahren, dass wir sagen können, Zeugnis geben können. Ich weiß Gott, ich kenne Gott, er spricht zu mir, er zeigt sich mir. Nicht ich muss mir vorstellen, sondern er stellt sich mir vor. Da will ich hin.
Aber wie lasse ich denn meine Gedanken, wenn man dann wirklich in die vielleicht Gebetszeit, die man sich vorgenommen hat, geht und still werden möchte, dann kommen ja wirklich, also meistens, also mir geht es zumindest so, wirklich die Gedanken und dort und dann schweife ich da rum und bin dort bei der Arbeit und dort
klasse.
Bei den Familienmitgliedern, die vielleicht die Sorgen haben, wie werde ich denn still, dass Gott
Raum hat. Genau so ist es. Denn der Prozess des zur Stille Kommens braucht die Zeit. Das kann ich nicht per Knopfdruck und einmal löschen und Enter. Sondern es braucht ganz viel Zeit. Ich nehme mir gerne das Bild von dem Bergsee. Der Bergsee, ein kristallklarer Bergsee. Und dann kann ich ja bis auf den Grund des Sees schauen. Und wenn dabei ein Sturm drüber fegt, ist das eine trübe Suppe. Und wie bekomme ich diesen See wieder klar? Stille, ne? Zeit, dass sich alle Partikel wieder auf den Grund des Sees absetzen. So, und das geschieht in meiner Seele. Wenn ich also sage, so, jetzt ist die Stille dran und darum ist der Urlaub, darum sind die, was man Exerzitien nennt, das kann man auch ruhig Urlaub nennen. Denn von Ziel her hat es für mich dasselbe. Das ist nämlich, weil ich nämlich dann nichts mehr aufnehme, also keinen Input mehr habe, nichts mehr höre, nichts mehr lese, sondern praktisch Augen zumache, Ohren zumache, ist der Punkt, wo es anfängt, dass sich all diese Partikel quasi auf dem Grund des Sees absetzen. Anderes Bild, dass das alles in meiner Seele aufsteigt, mir bewusst wird, was ich aufgenommen habe in meiner Seele in den letzten Monaten und Jahren. Und dann ist es manchmal so laut, dass man dann eben sagt, das sind aber heftige Kämpfe. Dem will ich mich nicht aussetzen. Dann mache ich ja doch lieber irgendeine Ablenkung. So, und das ist das Anstrengende. Das ist ja genau wie beim Sport. Wenn ich dann eine große Anstrengung gemacht habe und will mich erholen, dann kann ich mich doch nicht von jetzt auf gleich erholen. Dann kommen in der Nacht Wadenkrämpfe oder Herzklopfen bleibt, ich kann gar nicht schlafen. Eben, weil der Körper viel Zeit braucht zum Erholen, weil das ja eben nicht mit einem Klick gemacht ist. Und so ist das mit der Seele auch. Was ich mit der Seele aufgenommen habe, muss ich quasi verstoffwechseln. Und das ist ein Prozess, der ist so zu sehen wie das Atmen der Seele. Das ist das Atmen der Seele. Mein Schlüsselwort ist immer das Wort vom Vater Benedikt, Band 1, Seite 328. Dieses Jesus ist nie allein, sondern immer im sich empfangen und zurückgeben an den Vater. Dieses im sich empfangen und zurückgeben an den Vater, das müsste man wirklich in Granit schreiben, so wichtig ist dieses Wort. Das ist dieses Atmen, wovon ich immer spreche. Gott sieht mich, er kennt mich, er liebt mich. Er teilt sich mir ganz mit in meiner Seele und ich teile mich ihm ganz mit, aus meiner Seele in seine Seele. Und das Ganze ist eins. Er ist nicht irgendwo im Himmel voll weit weg und ich bin nicht hier irgendwo auf der Erde von ihm voll weit weg, sondern wir zwei leben eins, ein Atemzug, aus seiner Seele, meine Seele, seine Seele. Und in diesen Austausch, da lege ich jeden Gedanken, wenn ich in der Kartause bin oder jetzt, wo ich in den Ferien bin, jeder Gedanke, der dann aus der Stille aufsteigt, den packe ich an. Den schaue ich mir an, ich guck nicht weg, lauf nicht weg und wenn er auch noch so weh tut. Das Verletzungen, meistens sind es ja Verletzungen, Traurigkeiten, Enttäuschungen, dass ich die anpacke und ich sage, Vater, die bringe ich dir jetzt. Ich sehe sie und ich nehme sie aus meinem Herzen raus, in meiner Hand. Das ist so wichtig, dieses, ich nehme sie in meiner Hand. Ich laufe nicht davor weg. Und ich übergebe sie in deine Hand. Ein Bild dafür, was mich immer total ermutigt, dann auch da weiterzumachen, ist das Bild der Sonne. Ich gebe das praktisch in die Glut der Sonne hinein, weil die Sonne eben durch ihre Glut, das ist ja die Güte, alles aufschmilzt, auflöst. Und das macht er, wenn ich das ausspreche, in das Wort bringe, ins Wort forme, habe ich diesen Schmerz ausgesprochen, ins Wort gebracht und es ihm dann quasi übergeben. Und das muss ich so lange tun, bis dieser Gedanke, bis diese Verletzung, bis dieser Stein, bis diese Emotion, was auch immer, ganz abgetragen, aufgelöst ist. Manchmal braucht das auch nicht nur Tage, Monate, manchmal auch Jahre. Aber ich verspreche Ihnen, das geschieht. Es geschieht wirklich, weil Sie verliebt sind. Es geht auch darum, das Gottesbild, dass ich eben mir wirklich bewusst mache, dass ich keine Leistung bei Gott bringen muss, sondern dass es um diese Liebe geht. Im Band 2 ist auch so eine tolle Stelle vom Vater Benedikt, nämlich wo Seite 55 unten rechts, dann sagt er da, die Hingabe Jesu am Kreuz besteht darin, dass er die ganze Schuld der Welt in die Liebe Gottes hineinträgt und sie dort auflöst. Genau das, was ich gerade erklärt habe. Das macht Christus mit all unseren Sünden, mit allen den Sünden aller Menschen aller Zeiten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist die Erlösung. Er nimmt es und trägt es in die Liebe Gottes hinein und löst sie darin auf. Dann sollen wir das nicht machen. Und das ist das, was nämlich dann kommt. Wenn ich in die Stille komme, kommt nämlich das alles hoch. Und dann seien Sie nicht traurig, dass Sie meinen, ach, aber ich habe mir doch vorgenommen, für den Urlaub das und das zu lesen und das zu lernen. Nein, machen Sie das Wichtigste zuerst, dass Sie mit Ihrem Herzen in den grünen Bereich kommen. Ja, ich sage in meiner Sprache so gerne, in den Friedometer. Nein, das ist eben, dass der Friede wirklich im dunkelgrünen Bereich ist. Dass alle Traurigkeiten, alles, was mich runterreißt oder weiß nicht was alles, dass ich eben, dass ich das rausbringe aus meiner Seele. Franz von Sales sagt, die Traurigkeit, die schlechte Traurigkeit verwirrt die Seele, beunruhigt sie, flößt ihr übertriebene Furcht ein, verekelt das Gebet, betäubt und belastet den Geist, beraubt die Seele des Rates und der Entschlusskraft. Klar, wir wollen da nichts mehr, auch lass mich in Ruhe. Ne? Und des Urteils, ne? Sie beraubt des Urteils und des Mutes und zerschlägt die Kraft. Sie ist wie ein strenger Winter, der alle Schönheit der Erde gleichsam hinwegrafft und alles Lebende erstarren lässt. Mit einem Wort, sie nimmt der Seele alle Anmut, lähmt und entkräftet sie in all ihren Fähigkeiten. Und ein anderes Wort für Traurigkeit heißt, es läuft nicht so, wie ich das will. Ich verkoste einen Verlust. Es läuft nicht, wie ich das will. Das muss noch nicht mal Sünde sein. Aber dieses, es lief nicht so, wie ich das will, kommt mir nämlich dann in der Stille hoch. Und da muss ich dann dran. Okay?
Ja.
Und dann geht's nämlich weiter. Für mich ist nämlich dann wichtig, wenn ich dann zur Stille komme, wünsche ich mir, dass wir Gott kennenlernen. Aber das kann ich eben nicht, wenn ich immer noch mir vorstelle, wie Gott ist. Ne? Das ist genau dieses, ich bete, also stelle ich mir jetzt, Gott ist jetzt mir gegenüber, ich stelle ihn mir vor. Und wenn es nur G-U-T-T ist, sondern wir haben ja mit unserem Vorstellungsvermögen, sind wir ja automatisch dran, dass wir uns was vorstellen. Das ist schon, naja, ist zwar schön auf der einen Seite, aber da bringt das nichts. Ich möchte es genau umgekehrt. Dass wir, weil wir die Liebe lieben, ihr die Chance geben, sich uns vorzustellen. Darum geht es. Darum geht es. Und das ist etwas, wenn Sie sich nämlich, vorstellen, Jesus nach der Auferstehung, stellen Sie sich das mal vor. Er in seinem verklärten Leib hat unseren Leib angenommen als Jesus Christus. Dann ist er gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden. Und hinaufgefahren in den Himmel zum Vater mit dem neuen verklärten Leib. Und jetzt überlegen Sie mal, mit dem neuen verklärten Leib spricht er zum Vater. Und wie antwortet der Vater? Der hat doch gar keinen Leib. Ne? Der Vater hat doch gar keinen Leib. Die Liebe hat doch gar keinen Leib. Ja, und jetzt? Und an dem Punkt, da spüren Sie, was das heißt, das Schweigen Gottes. Ich kann ja Gott gar nicht mit den irdischen Ohren hören. Geht ja gar nicht, weil der Vater ja gar keinen stofflichen Mund hat. Sondern wie teilt nämlich Gott sich mit? Und da kommt Scheben, der sagt dann, Gott, da Gott Geist ist, teilt er sich erkennend und liebend mit. Er teilt sich erkennend und liebend mit. Erkennend und liebend. So spricht der Vater zum Sohn. So hat er von Ewigkeit zu ihm gesprochen. Denn der Sohn ist ja auch zweite göttliche Person. Das Wort des Vaters. Erkennend und liebend. Und das ist das, wofür der Glaube so wichtig ist. Glauben heißt ja, ich habe an der Erkenntnis eines anderen Anteil und ich öffne mein Herz ihm, weil ich ihm vertraue, weil ich ihn für glaubwürdig halte, für vertrauenswert, weil ich ihn lieb habe. Und wenn ich mein Herz geöffnet habe für das Wissen des anderen, wird das Wissen des anderen zu meinem Wissen, auch schon im Natürlichen. Wenn jemand einen Verkehrsunfall gesehen hat und ihn mir erklärt, dann habe ich ihn dann auch gesehen, habe ich an diesem Wissen auch Anteil. Und so ist das mit Christus auch. Wenn er sagt, in Johannes 1,18, der Einzige, der am Herzen des Vaters ruht, hat Kunde gebracht, dann bezeugt er den Vater. Aber wenn ich jetzt ihm mein Herz öffne, wird sein Wissen zu meinem Wissen. Seine Erkenntnis zu meiner Erkenntnis, weil ich ihn liebe, weil ich ihn, wie ich mich für ihn öffne. So, und habe ich mich für ihn geöffnet, wird dieses Wissen zu meinem Wissen. Und dann bin ich wieder bei Scheben, wo er eben sagt, er gibt sein Leben erkennend und liebend weiter. Und das ist es dann. Ich bin dann im Leben des Vaters. Ich bin dann in seinem Sein. Ich bin dann in seiner Liebe. Ich bin dann aber auch in seinem Schweigen. Weil ich ihn dann nämlich nicht reden höre, sondern weil ich dann immer mehr in das Bewusstsein komme, ich bin in ihm. Wir zwei sind jetzt hier auf der Erde eins. Das ist ja das Phänomenale durch das Geheimnis der Taufe. Wir sind wirklich eine neue Schöpfung. Das Alte liegt hinter uns. Es ist wirklich was Neues, ne? 2 Korinther 5, 16, 17 und 18. Denn wir dürfen Christus nicht mehr nach den alten Maßstäben bewerten. Wir sind eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen. Wir leben dieses neue Leben ununterbrochen im Vater. Wir brauchen nicht von ihm eine Anweisung, der dann die Fäden in der Hand hat, weil er im Himmel sitzt auf einem Sofa. Nein, hier auf der Erde, in unserem Leib, in unserem Geist, der ja eins ist mit unserem Leib, ist der Vater. Und dann kommen wir in eine Dimension, wow, dann sind wir nämlich schon bald bei Elia. Nein, obwohl er ja nicht diese Taufgnade hatte. Aber dann sind wir bei dem Punkt, wo ich gerne hin möchte heute, dass wir nämlich spüren durch dieses Schweigen, das ist eben nämlich, dass es eigentlich die totale Erfüllung ist. Weil ich dann brauche ich nämlich gar nichts mehr sagen. Dann bin ich ausgesprochen und der Vater hat sich ausgesprochen in mir. Und dann ruhen wir quasi ineinander. Weil wir aber verliebt sind und nicht, weil wir unseren Dienst gemacht haben, Aufgabe erledigt, sondern weil wir beieinander sein wollen. Und dann spricht man nämlich dann nicht mehr vom Hören, sondern vom Sehen. Weil ich die Stille lerne und einübe, weiß ich quasi den Vater, erkenne ich den Vater, sehe ich den Vater. Aber nicht mit den irdischen Augen, ist doch klar. Und doch die Gewissheit des geistigen Auges, der Vater und ich, wir zwei sind eins. Und dann kann ich nämlich so handeln wie der Elia. Dann kann ich aus dem Moment heraus eben so eben handeln. Und das ist für mich heute auch so wichtig, dieses vom Gebet, das ist, was man Gebet und Arbeit nennt, dieses Fachwort Kontemplation und Aktion. Dass nicht zwei verschiedene sind, sondern dass die Kontemplation eben halt dieses Gebet ist, wo ich so zur Ruhe komme, wo ich mich so ausspreche, dass Gott sich unter meine Gedanken begeben kann und mich dann führt in diese unendliche Weite. Das erlebe ich dann auch. Dann spüre ich das auch. Dass ich denke, boah, das gibt's ja gar nicht, Vater, was ist das? Dass die Grenzen so sich auflösen von unserem Leib und dass ich dann, ich fliege nicht weg, ich bin schon auf der Erde und das weiß ich auch. Und doch ist es ein Empfinden, dass ich in einem unendlichen Raum bin, aber ganz dicht und ganz warm, ganz licht, ganz schön. Und genau dasselbe ist eben halt auch bei der Aktion. Die Aktion ist praktisch, ich sage immer gerne so folgendes Beispiel. Wenn ich zum Beispiel dann sage, Herr, was soll ich jetzt machen? Ne? Also ein ganz lapidares Beispiel. Ich habe jetzt keinen Kaffee mehr. Das ist vielleicht zu lapidar, aber trotzdem möchte ich es machen, weil damit kann ich keinen verletzen. Wenn ich eben sage, so, ich brauche einen Kaffee, wo soll ich jetzt hingehen? Soll ich nach dem Geschäft oder dem sein? Soll ich nach Aldi oder soll ich nach Lidl oder nach Edeka oder wo soll ich hingehen? Dass ich eben dann nicht anfange, dann da einen ganzen Aufwand zu machen. Ja, Herr, jetzt brauche ich erstmal ein Zeichen und ich muss eine Bibelstelle ziehen und ich muss das machen und das machen und bestätige mir das nochmal. Nein, bevor ich das alles gemacht habe, bin ich doch schon längst aufgestanden und habe mir einen neuen Kaffee geholt. So dieses, sobald ich quasi schon zu lange zögere, ist die Aktio schon weg. Sondern dass ich quasi von dem Moment her, wo ich erkenne, dass kein Kaffee mehr da ist, stehe ich auf und gehe. Das hat nichts mit Unvernunft zu tun. Dann ist doch klar, dass ich mir dann nicht das Geschäft aussuche, das eben 500 Kilometer entfernt ist, weil ich Bock habe aufs Autofahren. Das ist klar. Das ist dann wieder daneben. Sondern es hat schon auch mit der Logik und auch mit der Vernunft zu tun. Und doch ist es nicht das Erste, sondern es ist wirklich dieses Aufstehen, Gehen und es geschieht. So wie beim Beten es geschieht, so ist es beim Handeln auch so, es geschieht. Und das ist mir heute so wichtig, dass wir Normalos, die wir in der Welt stehen, dass wir darum wissen, in unserer Arbeit, in unserem Alltag, da wo jetzt, mein Leben, wo sie alle sind, diese vielen Häuser, wo sie jetzt sind und diese Arbeitsstätten, egal wo, ob im Büro oder im Krankenhaus, in der Schule, im Haus als Hausfrau, in der Pflege für ihre Alten, für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder oder für die Großeltern oder die Eltern oder wo auch immer, im Pflegeheim oder in der Firma und auch die Väter auf der Arbeit und auch auf der so anstrengenden Arbeit oder auch die ganz gruseligen Arbeiten, die Putzdienste, die Mülldienste, all dieses, was auch wirklich mit, was schmutzig auch ist. Also dieses, all das, dass es doch gut ist, weil in ihrer Seele das Licht ist, weil in ihrer Seele dieses Geliebtsein ist. Und dann können sie die einfachsten Arbeiten tun und ihr Friedometer ist ganz im grünen Bereich. Ja, und sie verkünden Gott wie der Elia, wie der Tatprophet.
Das heißt, dass egal was wir tun, wenn wir es mit Gott gemeinsam tun, dann ist alles wirklich wertvoll und genau. Für Gott auch einsetzbar.
Genau, ganz genau.
Also auch einfach für das Heil der Welt, also es ist einfach ein Stück Mitarbeit am Plan Gottes.
Genau so, genau so ist es. Denn dann ist es ja, wir sind doch die Christen auf dieser Welt. Wir sind doch Christus in dieser Welt. Wir wagen es ja gar nicht laut zu sagen, weil die Macht der öffentlichen Meinung uns als Kirche hier kaputt schlägt. Nein, wir sind doch die Getauften. Und Christus lebt doch seit 2000 Jahren auf dieser Welt. Er ist doch in jedem Tabernakel gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit, mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele. Er ist doch da. Er ist doch da und er wirkt doch. Das hat der Heilige Vater im Olympiastadion gesagt. In Berlin. Dass wir die Kirche als Fülle und Ergänzung des Erlösers. Plenitudo et complementum redemptoris. Das heißt, er ist doch im Tabernakel und durch die Taufe ist er doch in Ihnen und in mir und in jedem, meine Lieben, alle, die Sie zuhören. Er ist doch in Ihnen. Er ist doch in Ihnen. Christus ist doch in uns als seine Brautkirche, als ein Leib, er das Haupt und wir die Glieder, auf dieser Welt noch als Erlöser am Erlösen. Genau das, was sie sagen. Genau so, was sie sagen. Dann ist diese scheinbaren, ganz einfachen Arbeiten, die es eben gibt, dieses, wo man so Stufen sagt in der Gesellschaft. Nein, dann gibt es gar keine Stufen geben, sondern es ist jeder in seinem Sein. Und das ist mir so wichtig, jeder in seinem Sein. Dass ich eben hinkomme darum, dass ich in das Atmen komme. Dass ich in dieses Luftholen komme. Und dann ist das, ich kenne eine Frau, das habe ich mal gesagt bei Exerzitien, ich sage dann, wenn man an der Kasse steht und wenn dann der Piepser piepst, ne, dann kann man doch mit jedem Piepser ein Gott segne dich machen. Und dann hat mir das eine Frau tatsächlich mal gesagt. Sagt sie, ich mache das jetzt, ich sitze an der Kasse und jeder Piepser, wenn dann ein Stück, wo gekauft wird, durch die Kasse geht, ist es ein Gott segne dich. Wenn man sich das mal überlegt. Nenn das wirklich, dass dann zum Heil wird und wir es eben scheinbar nicht mitbekommen. Und doch baut es die ganze Kirche, die ganze Welt auf, weil wir ja ein Leib sind. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und wenn ein Glied sich freut, freuen sich alle mit. Na, und wenn Christus der Erlöser ist, ja an uns und hat uns erlöst. Also, dass wir eben alles mit hineinnehmen, in unser Herz, in unseren Schoß und tragen es in diese Liebe des Vaters hinein, in dieses sein Schweigen hinein. Und darum ist das Schweigen so wichtig. Darum ist die Einsamkeit so wichtig, um eben auf Null zu kommen.
Und wenn man dann langsam in die Stille kommt, Sie haben gesagt, erkennen und leben teilt sich Gott uns mit. Mhm. Das heißt, ich höre nicht unbedingt dann ein Wort oder habe einen Satz dann so im Herzen oder mitunter vielleicht auch das, aber vielleicht auch einfach, dann ist meine Gebetszeit zu Ende und ich habe einfach so eine Gewissheit, das und das ist es. Oder ich habe vorher eine Frage gehabt und auf einmal weiß ich einfach klar, okay, in die Richtung geht es.
Toll. Genau so. Das ist mal beim Beten. Ich lehre es meinen Kindern so. Nach der Kommunion sage ich, Kinder, jetzt stellt euch bitte Jesus vor. Das sage ich dann schon als Hilfe. Am Anfang darf man es auch. Und ich finde es auch sehr sinnvoll. Das hat nämlich mein Pater immer gesagt, uns damals, wenn wir bei der Mutter Gottes waren, in Fatima, sagt er, bittet, erbittet euch von der Mutter Gottes ein Wort. Er bittet euch ein Wort. So, und so sage ich das den Kindern auch. Ich sage, Kinder, stellt euch Jesus vor, jetzt in eurer Situation. Ob ihr jetzt traurig seid, ob ihr fröhlich, glücklich seid, zufrieden seid, was auch immer. Und dann zum Beispiel, wenn du traurig bist, dann eben wie Jesus am Ölgarten. Oder halt nach der Traurigkeit wie am Ostersonntag. Oder am bei der Bergpredigt oder bei den Wundern oder wie auch immer. Und er schaut dich an und er ist ganz Liebe. Und dann sagst du, Jesus, hast du ein Wort für mich? Na, das ist wirklich wie eine Hilfe, wie eine Krücke nenne ich das. Das meine ich aber ganz ernsthaft und liebevoll. Und dann stell dir vor, was er dir sagt. Und wenn er dir nur sagt, du, ich liebe dich. So, und dieses Wort, was ich ja mir vorstelle, scheint ja nur von mir zu sein. Aber jetzt gucke ich nämlich dann, was dieses Wort in meinem Herzen in Bewegung bringt. Was dieses Wort berührt, lostritt, könnte man sagen. Und dann sind wir bei den sogenannten Früchten des Heiligen Geistes. Nein, Galater 5, 22. Die Früchte des Geistes sind Liebe, Friede, Freude. Nein, Geduld, Freundlichkeit. Und wenn eins von diesen Begriffen sichtbar, spürbar wird, dann ist das schon ein Wirken des Heiligen Geistes. Dann ist dieses Wort, was ich meine, mir vorgestellt habe, ein Wirken der Liebe. Und genau das hilft dann. Das hilft dann am Anfang, eben, dass ich mir zutraue, darum, da hapert es ja meistens dran, dass ich mir ja gar nicht zutraue, dass wirklich Gott zu mir spricht. Dass Gott zu mir spricht. Und dieses ganz einfache Einmaleins, dieses Einüben, dieses Herr, hast du ein Wort für mich? Dann höre ich nämlich nicht mehr dann später, wenn ich das immer wieder einübe, nicht über, dann will ich gar nicht mehr über die irdischen Ohren etwas hören, sondern dann weiß ich mich immer mehr in dem Raum seiner Gegenwart, in seinem Arm. Oder manchmal ist dann gar keine körperliche Vorstellung da, sondern dann ist einfach nur diese Wärme da oder diese Weite da. Das kann so unterschiedlich sein, wie wir alle sind. Und dann merke ich aber, es ist ja gut, obwohl ich vielleicht dabei weine. Obwohl gerade jemand gestorben ist oder jemand hat eine furchtbare Nachricht bekommen für eine todbringende Krankheit. Aber ich merke, ich bin geborgen, ich bin umfangen und ich bin geliebt. Und das ist das, was ich will, dass wir das trainieren. Nämlich, dass ich weiß, Vater, du siehst mich, du kennst mich und du liebst mich. Und ich will felsenfest immer mehr davon überzeugt sein, dass das auch so ist. Das will ich. Dafür muss ich mich entscheiden. Dafür muss ich wirklich Ja sagen. Ich will mich binden an die Liebe und nicht an eine Gebrauchsanweisung. An die Liebe. Und dann führt er mich. Dann führt er mich. Und dann komme ich nämlich dahin, dass ich immer sicherer werde und dann ab und zu, ich frage das auch immer wieder, ich sage, hast du ein Wort für mich? Na, und dann kommt nicht irgendein Wort, sondern genau wie Sie das gerade gesagt haben, dann spüren Sie, es ist gut. Na, aber wichtig ist immer, das, was ich eben erklärt habe, ich muss das, was in meinem Herzen ist, rausbringen. Rausbringen. Und das ist, was man so, was ich so auf in meiner Sprache sage, das ist religionisch besonders die Versöhnung. Beispiel. Ich bringe mal gerne das Beispiel von der Seelenlandschaft. Ne, das ist, was einem ja am meisten dann am nächsten liegt. Nämlich, wenn sich zum Beispiel eine wunderschöne Landschaft, ich stelle mir das immer mit Bergen vor. Denn der Berg, das ist auch so meins, so beim Vatersein. So mit Bergen. Und da sind Bäume und Pflanzen und ein Bach. So, und jeder Baum steht für ein Mensch in meinem ganzen Leben, für eine Beziehung in meinem ganzen Leben. Und der Bach, dieses Wasser, was all diese Beziehungen nährt, heißt Entschlossenheit zum Guten. Entschlossenheit zum Guten. Und was passiert jetzt, wenn mich jemand verletzt? Ja, und da ist es auch ein Baum dabei, der heißt ich. Und einer heißt Gott und Vater und Sohn und Heiliger Geist. Na, wenn mich jemand verletzt, dann wird eben nicht der Baum geknickt, sondern in diese Quelle wird ein dicker, fetter Stein hineingesenkt, sodass ich in meiner Entschlossenheit im Gesamt der Entschlossenheit gebremst bin. Und alle Welt bekommt es mit. Alle spüren das. Und wenn das häufiger ist, wird immer mehr Druck auf diese Quelle ausgeübt. Immer mehr, dass ich eben eben immer schwächer werde im Guten, dass ich eben das, was ich eben von Franz von Sales vorgelesen habe mit der Traurigkeit, dass ich dann immer trauriger werde und die Menschen merken das. Und wir merken das auch einander. Aber wir sprechen nicht darüber, wir haben es ja gelernt. Selbst meine Kinder in der Schule, dass die das eben auch schon vergraben. Ja, nee, das geht ja keinem was an. Und wenn ich dann mal Stunden habe, wo wir dann die Steine rausbringen, was ist das befreiend? Und das muss ich dann tun. Nicht, diese Versöhnung heißt nicht dem anderen ein Küsschen auf die Backe setzen, sondern meine Steine aus meinem Herzen rausbringen. Es geht eben nicht um den anderen, es geht doch um mich. Ich will doch leben. Also muss ich die Steine aus meinem Herzen rausbringen. Und sie, so wie eben erklärt, in diese Liebe des Vaters hineintrage. Und ich tue das, weil ich weiß, er liebt mich. Und wenn ich das nicht spüre und gerade so in der Traurigkeit festsitze, dass ich aber trotzdem tue, weil ich es aus in Friedenszeiten geübt habe. Ich sage, Vater, ich weiß, dass du mich liebst. Ich spüre das jetzt überhaupt nicht, weil ich kann mich ja selber gerade nicht ertragen. Ich kann mich gerade selber nicht abhaben. Aber ich komme zu dir. Und ich komme so zu dir, wie kleine Therese es gesagt hat, bestraf mich mit deinem Kuss. Nein, dass es eben nichts gibt, was mich von dir hindert. Und da müssen wir uns durchsinken lassen. Durch diese Gefühle, durch diese Verletzungen. Wir müssen das anpacken und es rausbringen. Oder Pater Alfred Delp, der hat etwas gesagt, kurz vor seinem Tod, da bin ich so fasziniert von. Der sagt, die Welt ist Gottes so voll. Und das stimmt wirklich. Und er sagt, aus allen Poren der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen. Wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den schönen und in den bösen Stunden hängen. Das ist es hier. Wir bleiben in diesen Erlebnissen, in diesen Erfahrungen, in diesen Emotionen stecken. Und erleben sie nicht durch bis an den Brunnenpunkt, so nennt er das. An den Brunnenpunkt, an dem sie aus Gott herausströmen. Das gilt für sehr, dann ist nach Pünktchen, für alles Schöne und auch für das Elend. In allem will Gott Begegnung feiern und fragt und will die anbetende, hingebende Antwort. Die Kunst und der Auftrag ist nur dieser, aus diesen Einsichten und Gnaden dauerndes Bewusstsein und dauernde Haltung zu machen, beziehungsweise werden zu lassen. Dann wird das Leben frei in der Freiheit, die wir oft gesucht haben. Nein, es geht um diese hingebende Antwort. Und dieses, was man Hingabe nennt, ist eben nicht ein etwas Aktives im Sinne von Leistung bringen. Und doch ist es etwas Aktives, aber im Sinne von Atmen. Und dann sind wir quasi schon wieder beim, obwohl wir scheinbar jetzt gerade nicht über Elia sprechen, sind wir doch bei Elia. Das ist alles Elia. Denn er hat nämlich genau diese Hingabe gelernt und eingeübt, leidenschaftlich, weil er in der Liebe war. Der wollte nichts leisten, sondern der war verliebt. Und dann hat er sich nämlich immer wieder an diesen Brunnenpunkt führen lassen, immer wieder. Und dass er nämlich dann Ja sagen konnte. Der konnte dann diese allerschwersten Aufgaben machen, die er dann zu tun hatte. Wenn man sich das mal vorstellt, von dem Berge Karmel ist er nach Beersheba gegangen, dann und da war dann, das waren mal eben 200 Kilometer. Und dann kam ja diese 40-tägige Wanderung bis zum Gottesberg Horeb, das waren schon wieder 400 Kilometer. Und dann kommt dieses leise, sanfte Säuseln. Und dann musste er nach Damaskus zurück. Das waren mal eben 750 Kilometer. Das ist doch unglaublich. Ist doch unglaublich. Na, und darum geht es mir auch. Na, dass wir dann wirklich dann wissen, dieses, wo sind wir? Dieses, wer bin ich? Und der Thomas von Jesus, der hat, glaube ich, Vater Benedikt vor gar nicht langer Zeit selig oder heilig gesprochen, das weiß ich schon gar nicht mehr. Und der hat quasi gesagt, die Einsamkeit birgt eine Stille von besonderer Qualität. Aus diesem Grund scheint sie für die Entwicklung der übernatürlichen Kontemplation notwendig zu sein. Zu jedem kontemplativen Leben gehört darum der Aufenthalt in der Einsamkeit. Das ist dieses Alleine-Sein, dieses Bei-mir-Sein, das Spüren, dass ich alleine bin, damit ich eben in Gott bin und von Gott her auf die Menschen schauen kann, wie Vater Benedikt sagt, 327 unten rechts. Von Gott her muss man den Menschen kennenlernen. Und er sagt in Punkt 2, es genügt, nur von Zeit zu Zeit in die Einsamkeit zu gehen. Da sie aber mit Unterbrechungen gelebt wird, muss sie besonders tief und weil sie von den Übergriffen der Welt bedroht ist, besonders geschützt sein. Und das heißt, ich muss dann immer wieder Zeit nehmen, so wie eben halt einen Urlaub oder wie auch immer, oder mal einen stille Tag oder wie sagt man einen Wüstentag, um mir dessen wieder bewusst zu machen. Und er sagt, Aktivitäten des Apostolates und Kontemplation, auf solche Weise geschützt und mit dem täglichen Brot des inneren Gebetes genährt, können in einem harmonischen Gleichgewicht ein Ganzes bilden. Dadurch läutern, bereichern und befruchten sie sich gegenseitig. Und das ist, was ich will. Nein? Aktion und Kontemplation gehören zusammen. Und der vierte, das charakteristische Merkmal des Propheten und eines vollendeten Glaubensboten, ist eben dieses vollkommene Gleichgewicht zwischen Kontemplation und Aktion. Ja, und das ist der Elia von heute.
Was mir noch als Frage so gekommen ist, auch die Menschen, die jetzt wirklich sich diese Zeiten der Stille nehmen, die ganz bewusst von Zeit zu Zeit, ja, sich zum Beispiel Zeiten der Anbetung nehmen oder auch einfach zu Hause, wenn man die Möglichkeit nicht hat, zur eucharistischen Anbetung zu gehen, kann man ja auch einfach in seinem stillen Kämmerchen dort seine Gebetsecke einrichten und einfach dort Gott ganz bestimmte Zeiten einfach schenken.
Wundervoll.
Wie ist das, wenn Menschen jetzt wirklich diese Zeit Gott schenken und beten und hören, auch die Steine aus ihrem Herzen entfernen, auch versöhnt sind? Und dann, wenn es dann im Alltag wirklich mal Fragen gibt, ab und zu hört man ja, dass dann trotzdem mal man einfach nicht weiter weiß. Mhm. Dass man dann wirklich vor einer Frage steht und nicht weiß, gehe ich jetzt rechts oder links lang. Was ja. Dann?
Da wünsche ich Ihnen jemanden an der Seite, ne, wo Sie wind, und das wünsche ich allen, meine Lieben, dass Sie wirklich nicht alleine sind. Diese Einsamkeit muss jeder spüren. Das ist dieses nämlich bei mir selber sein, das ist diese Einsamkeit. Das ist eben nicht ein Ausgestoßensein, sondern das ist dieses vertraute Einssein im Schweigen. Ich kann praktisch mich aushalten, wenn ich so, und das liebe ich ja so, die Einsiedlerleben. Und dann sagt der Einsiedler, meine Zelle lehrt mich alles. Das heißt, wenn ich dann für mich alleine bin, dann sehe ich, was in mir alles ist. Und dann kann ich gar keinen mehr dafür verantwortlich machen, was in mir ist. Sondern es ist in mir und ich muss damit jetzt umgehen lernen. So, und da, gerade in der Phase, da wünsche ich Ihnen einen Menschen an der Seite, der Ihnen dabei hilft und sagt, du komm, das bringen wir jetzt zum Vater. Und das aber auch in Friedenszeiten, ich muss, so sagt Ignatius immer, ich muss in Friedenszeiten das einüben, so gut einüben, dass ich es in Krisenzeiten blind kann. Nenn das eben, dass ich eben zum Beispiel sage, so Vater, ich bring dir das, mir geht es heute so gut und ich freue mich über dich und ich freue mich über die Menschen und es ist gut und wie es mir geht und ich danke dir für die Versöhnung, das hat total wehgetan, bei mir ist so viel gestorben. Und wenn ich von mir selber zum Beispiel spreche, was in mir alles dann weggestorben ist und das tut weh und es ist wirklich ein Sterben und sie meinen, sie haben wirklich verloren. Das Gefühl ist wirklich da, mein Leben. Das ist dann, in dem Moment kann man überhaupt nicht, ich auch nicht, kann ich auch nicht fröhlich sein, denke ich. Wenn ich da sterbe, kann ich doch nur weinen. Kann ich ja nicht Halleluja singen. Dann sterben ist wirklich ein Sterben. Aber ich weiß vorher, der Vater führt mich ja, auch in diesem Sterben. Sonst kann ich nicht von diesem Loslassen sprechen. Dann habe ich es ja nicht losgelassen. Dann habe ich ja nicht erfahren, dass es weg ist. Und da muss ich nun mal durch. Und da wünsche ich Ihnen Menschen, die das auch erlebt haben, dass sie davon wissen. Zum Beispiel jetzt wir. Wir wissen jetzt voneinander. Und wir wissen jetzt voneinander, dass wir alle so, man könnte sagen, alle so ticken. Dass wir alle so wirken, dass wir alle so leben. Dass wir eben uns da auch mitteilen. Dieses ins Wort bringen. Und wenn Sie tatsächlich wirklich niemanden haben sollten, und das kann es eigentlich nicht sein, also ich wünschte mir, es wäre nicht so, dass Sie dann eben nur sagen, so Vater, ich habe jetzt echt keinen, aber jetzt will ich es dir aussprechen und ich will es dir rausbringen. dann mache ich es bei dir alleine. Aber ich wünsche Ihnen, achten Sie aufeinander. Wagen Sie es auszusprechen. Wie geht es dir denn wirklich? Willst du mir mal deinen Schmerz geben? Ich habe den Eindruck, du bist müde oder du bist traurig oder du trägst was mit dir rum, was dich einfach total beschäftigt. Da wünsche ich Ihnen wirklich einen Menschen an der Seite mit dem Bewusstsein, wir sind ein Leib. Und sagen Sie dann nicht, ach, ich will dir jetzt nicht zur Last fallen. Das heißt aber auch nicht, dass ich dann immer nur jemanden anrufe und dann alles wieder erzähle und ich mich nicht ändern will. Das kann es auch nicht sein. Sondern wirklich mit Ansage, und zwar aus der Liebe, und sagen, du, mir geht es so schlecht, ich möchte es abgeben. Aber ich will da raus. Dieses Ich will aber da raus. Also eine kleine Hilfe.
Ja, und wenn man da einfach auch erst einmal ehrlich zu sich selbst ist und das wirklich zugeben kann, das ist ja auch schon ein Stück Befreiung. Also die Wahrheit macht uns ja auch frei.
Genau so ist es. Genau so ist es. Na, haben Sie es erkannt, ist es ja schon quasi gelöst.
Mhm. Genau. Wie ist es denn, wenn Sie mal sagen, ich bringe es zum Vater? Mhm. Jetzt möchte jemand den Stein zum Beispiel bei der Versöhnung das einfach zum Vater bringen und sagen, Vater, ich gebe dir das jetzt, ich möchte dir das jetzt geben, ich schaff's alleine nicht. Bitte hilf mir da, dass ich wirklich dort kein Groll habe, dass ich vergeben kann, dass ich mit deinen Augen diesen Menschen zum Beispiel anschauen kann. Mhm. Dann hört man aber oft, ja, da kommen die Menschen mit ihren Sorgen und Problemen, legen es vor Gott hin, breiten es aus und dann packen sie alles wieder ein und nehmen es wieder mit. Und deswegen kommen sie wieder und breiten es wieder aus und nehmen es wieder mit.
Ja, genau,
wie kann
das sein.
Wie kann ich es denn liegen lassen und nicht mitnehmen?
Indem sie nicht, schauen Sie, Sie haben es ja auch gerade schon so super schön formuliert, Sie sagen, Vater, ich bringe es dir damit. Mhm. Geben Sie mir auch das damit. Ne, damit ich bei den anderen, sondern Vater, ich bringe es dir, Punkt.
Okay.
Ne, ich bringe es dir, Punkt. Ne, weil es mich beschäftigt, ich atme, Vater, ich liebe dich und ich atme und ich liebe dich und du liebst mich und in diesem, das ist Nummer eins. Das ist meine Haupttätigkeit am Tag. Vater, ich liebe dich und ich weiß, dass du mich liebst. Und, ne, und ich darf mir das auch sagen, und du liebst mich. Und ich liebe dich und du liebst mich. So, und wenn dann was kommt, dann bringe ich in diesen ständigen Austausch dann die Steine. Und die lege ich nicht nur vor ihn, sondern ich bin überzeugt, dass ich es in ihn hineinberge und er es umschließt wie in diese Sonne hinein. Das muss ich richtig trainieren, dass ich sage, Vater, ich will jetzt echt annehmen, dass du das verglühst. Das ist Band 2, Seite 55. Dass er die ganze Schuld der Welt in die Liebe Gottes hineinträgt und sie dort auflöst. Und dort auflöst. Das muss ich trainieren.
Das heißt, das braucht auch einfach Zeit und ich muss es mitunter auch einfach mal jeden Tag nochmal neu machen und immer wieder wiederholen, wenn es mich immer noch beschäftigt.
Genau. Mhm. Praktisch stundenlang, bis ich ans Schwitzen komme. Bis sie drüber erschöpft sind. Rosenkranz in die Hand und dann 25 Kilometer Wallfahrt zur Mutter Gottes. Zack. so richtig, dass ich es rausschwitze aus Leib und Seele. Mhm. Ne, mit viel Anstrengung und viel Ausdauer. Nicht mit Gewalt, aber mit viel Ausdauer. Mhm. Ganz, ganz wichtig.
Und Ausdauer, wenn man jetzt diese Zeit nicht hat, sich vielleicht mal einen halben Tag, wenn es jetzt wirklich brennt, Zeit zu nehmen, dann genügt Gott aber auch die Zeit, wenn ich nur wenig Zeit habe, vielleicht als vierfache Mutter oder so, dass ich dann auch einfach Gott sage, ich habe jetzt nur so und so wenig Zeit, aber die ganz bewusst jetzt. Und dann genügt es Gott auch, wenn wir nur das, was wir geben können, ihm geben, oder?
Wundervoll. Genau so ist es
also,
nämlich.
Das braucht sich keiner dann Gedanken machen.
Danke.
Jetzt kann ich nicht drei Rosenkränze am Tag beten. Jetzt habe ich bloß 5 Minuten, ich habe vielleicht nur ein Gesetz, weil dann das nächste Kind quengelt oder weil einfach die Pflichten anstehen.
Dann geh zu dem Kind und nimm es in den Arm. Denn das Kind ist doch der Vater. Nein, es ist doch der Leib Christi. Und wenn ich dieses Kind in den Arm nehme, dann habe ich doch den Vater im Arm. Mhm. Dann das aus dieser Liebe im Alltag, das merken Sie, das ist alles Elia. Das ist Elia, obwohl wir gar nicht von dem gesprochen haben. Aber genau das ist Elia. Dann nimmt dann das Kind in die Arme und liebt es. Franz von Sales spricht mal von einer Mutter, die hat das Stundengebet gebetet und dann wurde sie gerufen. Das erste Mal steht von dem Psalm auf und setzt sich wieder hin und liest wieder weiter. Dann wird sie wieder gerufen, das zweite Mal und das dritte Mal. Und als sie dann wiederkommt, waren dieser Vers, den sie gebetet hatte, in goldenen Buchstaben gewandelt. Ganz, ganz wichtig, denn genau das ist es, das ist die Aktio, dass ich weiß, der Vater liebt mich und ich sage Ja zu meiner Familie, Ja zu meinem Beruf, Ja zu meinen Arbeitskollegen und all was eben, dass diese schreienden Neins in meiner Seele, die müssen da raus, aber nicht sie überspielen, sondern ich muss sie anschauen, anpacken und dann rausbringen.
Gerade wenn es so um Aktion und Kontemplation geht, da fällt mir auch nochmal die Mutter Teresa ein. Ich habe auch mal so eine Begebenheit von ihr gehört, dass sie in der Anbetung war und dann wurde jemand zu ihr geschickt.
Ja.
Oder er kam einfach hin und sie hat mit voller Konzentration hatte sie gebetet und auf einmal wendet sie sich mit voller 100% ihrer selbst diesen Menschen zu.
Ja.
Ist für ihn da und auf einmal, als er sich verabschiedet, ist sie wieder voll im Gebet.
Ja.
Das hatte jemand beobachtet und danach die Mutter Teresa gesagt, wie machen Sie das? Dass Sie ganz im Gebet sind, ganz für die Person da sind, wieder ganz im Gebet. Und hat Mutter Teresa geantwortet, ja, als ich gebetet habe, da war Jesus vor mir im Allerheiligsten und ich habe alle meine Aufmerksamkeit ihm geschenkt.
Ja.
Als dieser Mann jetzt gerade zu mir kam, war Jesus in dem Mann und ich habe ihm, Jesus in diesem Menschen, alle meine Aufmerksamkeit geschenkt und danach habe ich sie wieder im Allerheiligsten ihm geschenkt. Das finde ich auch ein sehr gutes Beispiel, wie ich auch einfach im Leben ganz bei Gott sein kann, weil er mir ja in jedem Menschen auch begegnet. Und
genau. Und indem Sie es schon sagen, dieses ganz bei Gott sein können, ist nichts was Fernes und Fremdes, sondern dieses, ich bin in der Liebe. Ich bin der, der mich empfängt. Wie sagt Vater Benedikt in der Enzyklika, ich meine, das ist Sacramentum Caritatis 66, dieses nur im Anbeten kann tiefes und wahres Empfangen reifen. Nur im Anbeten kann tiefes und wahres Empfangen reifen. Empfangen, reifen. Das ist dieses Empfangen und Zurückschenken. Und das ist ja dann praktisch im Alltag. Und wie sagt er dann im Weltjugendtag in Köln? Dieses Anbetung, das ist aus der zweite Bedeutung, ist eben halt Vereinigung, Kuss. Nein, dieses Adoratio, also auf den Mund. Und das ist praktisch dieses, sie vereinigt sich mit Christus im Sakrament und sie vereinigt sich mit Christus in den Armen. Beziehungsweise in den Menschen. Und dann kommen wir, dann spüren wir, wer Elias ist. Nämlich dieses wirklich die Liebe in der Welt, die Liebe im Fleisch, im Fleisch gewordenen Wort. Wir sind doch der Leib Christi auf dieser Welt.
Ja. Wenn man das von zu Hause, ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Hörer wird sich vielleicht denken, ja, jetzt bin ich noch gar nicht so weit und ich kann gar nicht richtig mir vorstellen, wie ich da reinkomme, wenn man da jetzt vielleicht auch ein bisschen traurig ist, von wegen, ja, ich schaffe es noch nicht so oder ich habe es immer mal probiert und irgendwie geht es doch nicht. Ich glaube, da braucht man wirklich gar keine Sorgen zu haben,
genau.
Weil wenn man wirklich dort es möchte und wirklich im Herzen sagt, Herr, ich möchte dich jetzt kennenlernen, ich möchte lernen, dir meine Steine zu geben, das jeden Tag zu bringen und einzuüben. Man kann Gott auch einfach wirklich darum bitten, dass man da drin wachsen kann. Und selbst wenn man, ich erlebe es ja auch immer wieder, manchmal muss man auch wieder an der Stelle anfangen, wo man sagt, Herr, ich bitte dich, hilf mir einfach auch zu wollen. Also manchmal muss man ja selbst diese Intention wieder in sich wecken und selbst da hilft Gott einem. Also egal an welcher Stelle man wirklich gerade steht im Gebetsleben, wie man mit Gott jetzt unterwegs ist oder noch nicht unterwegs ist, man kann ihn wirklich einfach bitten, den nächsten Schritt mit sich zu gehen, also wirklich zu führen und das tut
genau,
er dann auch.
Genau. Und dieses Bitten will ich noch anders formulieren, dieses nicht Vater, gib mir bitte, sondern ich bring dir den nächsten Schritt.
Okay.
Ne? Geben Sie den auch noch ab. Dass sie so in eine Freiheit reinkommen. Denn dann ist auch keine Angst da, was kann denn da kommen? Oder es gibt eine Stelle, wo ich glaube, ich weiß nicht genau, war die bei Jesaja, dieses Wer glaubt, beschleunigt nichts. Nein, dieses ach, Hilfe, Hilfe, nichts raus, nichts wie raus aus dieser Stelle, aus dieser Situation. Vater, ich bringe dir diese, weiter atmen, weiter Luft holen. Weiter, wenn ich einen 100-Meter-Sprint mache, dann atme ich doch. Ich halte doch nicht 100 Meter die Luft an. Bei Kraftanstrengung, dann atme ich doch. Ich muss dann weiter atmen. Oder wenn ganz schwere Aufgaben sind, ne, oder ganz schwere Arbeitsfelder sind, wo es Arbeitsplätze sind, wo es stinkt, ne, wo es heiß ist, was habe ich erlebt in der Firma, was da für Anstrengungen sind, wo Menschen Hitze, Gestank, Krach aushalten müssen, ne, und alles Mögliche tun, dass sie das auch, dass sie geschützt sind, und trotzdem müssen sie darin arbeiten. Müssen sie trotzdem immer wieder da rein. So, und dieses Bild, wenn dann in der Seele Sachen sind, die mich beschäftigen, weiter atmen, das heißt, Vater, ich bringe das mit der felsenfesten Überzeugung, er sieht mich, er kennt mich, er liebt mich, und ich habe es übergeben. Es ist dann raus, dann kann dann gar nichts mehr sein, was mich dann eben schockt, sondern ich bin dann in ihm. Und wenn dann, und ich weiß dann jetzt im Frieden, dann, es geht ja weiter, es kommen neue Situationen. Dann sage ich, Vater, wenn die neuen Situationen kommen, die will ich dir jetzt schon bringen, dass wenn ich dann wieder im Stress bin, in der Panik bin, was auch immer wieder kommt, in der Traurigkeit bin, was auch immer wieder kommt, dann weiß ich aber jetzt, besser damit umzugehen.
Mhm. Na? Ja, das nehmen wir jetzt auch einfach mal als Schlusswort, einfach ein sehr positives Bild, ein positiver Blick in die Zukunft. Gott wird immer helfen, und wir brauchen da wirklich keine Sorge zu haben, jeden Schritt. Und selbst wenn da noch ein Steinchen ist, den man nicht sieht, Gott wird uns auch das zeigen, wenn wir einfach es möchten und unser Herz öffnen für ihn.
Wenn es dran ist.
Genau. Und jetzt, unsere Sendezeit neigt sich dem Ende
entgegen. Ja, schon leider zu Ende.
Deswegen bitte ich einfach noch um Ihr Gebet und Ihren priesterlichen Segen.
Gerne. Vater, ich danke dir für diese Stunde, für dieses Miteinander, für diesen Austausch, wie du das gefügt hast, Vater. Dass wir jetzt in unserem Leib, dass wir uns austauschen, dass wir uns sprechen, aussprechen in unserem Leib Christi, der Kirche. Dass wir so voneinander wissen, dass wir so wissen, wie kostbar jeder Einzelne ist und wie du in jedem Einzelnen bist und uns umfängst und uns alles gibst, dass wir leben, nämlich dich selbst. Man könnte sagen, dass der Himmel leer ist, weil du ja hier auf der Erde bist. Eben in uns, in Eucharistie, in deinem Leib, die Kirche. Und so gib uns den Segen, Vater. Uns alle, die wir vereint sind, aber auch alle, die wir in unserem Herzen tragen, und alle Menschen, die uns lieb sind, und alle Menschen auch dieser Welt, deine wunderbare Schöpfung. Danke, Vater. Und das gewähre euch auf die Fürsprache der Himmelskönigin, Vater Josef, heute besonders des heiligen Elia und aller heiligen Engel und heiligen der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Dankeschön, Pfarrer May.
Gerne. Ade.
Ade. Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb und auch von Radio Maria, das war die Spiritualitätssendung. Unser Thema heute, Elias, Gott spricht in der Stille. Wenn Sie noch einmal diese Sendung noch einmal nachhören möchten oder auch jemanden weitergeben möchten, können Sie sich eine CD bestellen. Die Telefonnummer ist die 08328 921 120. Das war die Nummer von unserem CD-Dienst. Oder Sie können auf unserer Internetseite www.hore.org unser Download- und Podcast-Angebot nutzen und sich diese Sendung einfach auf Ihren Computer oder MP3-Player herunterladen. Ihnen alles Gute und auf Wiederhören, sagt Ines Schröder.